Willkommen, Hamid Mossadegh.
Vielen Dank.
Wann saßen Sie zuletzt in einem billigen alten Kleinwagen?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist sehr, sehr, sehr lange her. Ich glaube, das war die letzte Taxifahrt, als ich in Budapest war.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Hamid Mossadegh, Luxusautoverkäufer und Fernsehmoderator.
Und saß lang, lang ist's her in einer verbeulten Kiste. Jetzt sag ich mal so, ein Auto hat 4 Räder und bringt mich von A nach B. Richtig?
Das ist richtig, so wie Sie das sehen. Definitiv, ja, das ist richtig.
Was sagt es über mich aus, wenn ich den 22 Jahre alten Renault Scenic meines verstorbenen Vaters immer noch fahre?
Dadurch, dass es das Auto von Ihrem verstorbenen Vater war, würde ich sagen, da hängt natürlich viele Erinnerungen dran. Aber
ansonsten gibt es keinen Grund.
Nein. Wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken kann, nein.
Er fährt halt noch und bringt mich von A nach B.
Ja.
Aber die Hörer und Hörerinnen merken schon, darum wird es zentral heute nicht gehen. Was ist so ein richtig toller, teurer Sportwagen für Sie?
Also es geht nicht immer um teuer, es geht auch nicht um einen Sportwagen, es geht bei mir eigentlich hauptsächlich um Emotionen. Und das ist das, was das Auto dir verleitet. Das kann ein super italienisches Auto sein, das kann ein englisches Auto sein, das kann auch ein VW Käfer sein. Meine Lieblingsmarke kommt aus Italien, das ist Ferrari, weil ich die Marke mit extrem viel Historie verbinde, auch was die Automobilindustrie betrifft, Formel 1, Rennsport und so weiter. Und ich finde, die Marke ist noch einigermaßen, also halbwegs eigenständig heutzutage, weil die großen Konzerne ja diese ganzen Luxusmarken aufgekauft haben. Deswegen verbinde ich sehr viel mit der Marke Ferrari.
Und da kann man auch mal, das habe ich in der Vorbereitung gelernt, 1 Million dafür ausgeben und bekommt 600 PS oder auch ein Lamborghini. Mhm. Und wer da einsteigt, wem das wert und wichtig ist, dem ist das Klima auf der Liste nicht auf der 1.
Eigentlich ist das ein Luxusgut, was eigentlich kein Mensch braucht. Das darf man ja nicht vergessen. Du musst alles in dein Leben erreicht haben, du musst alles in dein Leben haben und dann die Affinität noch zu Autos haben, dass du dir so ein Auto kaufst.
Aber Sie haben auch mal gesagt, 40 Liter auf 100 Kilometer interessiert niemand in meinem Segment.
Nein, das stimmt auch. Das interessiert keinem. Die Frage Verbrauch fällt bei mir eigentlich nie auf, nie. Aber was die Emissionswerte betrifft und was die Umwelt betrifft, kommt auch meine Kundschaft nicht mehr drum herum, weil die Hersteller ja auch Richtung Plug-in-Hybrid, Hybrid und Elektromobilität auch gehen müssen, weil es politisch auch gar nicht anders erlaubt ist.
Aber wer für 1 Million ein Fahrzeug sich anschafft und 600 PS und dieses Dröhnen möchte, das Vibrieren, der hat andere Prios, wie man so schön sagt. Sie sind jetzt 44. Mhm. Soll es in 44 Jahren noch massenhaft Verbrenner geben?
Nein, glaube ich nicht. Also wenn die Zeit so weitergeht, wird es in 44 Jahren nicht so viel, also wir haben Bestandsschutz in Deutschland. Ich glaube, die Verbrenner, die jetzt produziert worden sind, die würden noch weiter fahren dürfen. Wer weiß, wie teuer dann Sprit ist. Irgendwann tut es jeden weh, wenn wir 8-9 Euro pro Liter zahlen müssen. Aber ich glaube nicht, dass in 44 Jahren noch Verbrenner produziert werden.
Mir sitzt auf jeden Fall jemand gegenüber, der sehr viel Licht und sehr viel Schatten kennt, definitiv, auch persönlich. Mhm. Und Sie gelten ja als smarter Luxusautohändler. Man kann Sie ja sehen auf RTL 2, wie Sie mit den Leuten umgehen, auf Sie zugehen. Porsches, Ferraris, Bentleys, Lamborghinis um Sie herum. Und dann beginnen Sie Ihre Biografie mit einem Paukenschlag. Mhm. Sie wollten sich vor 11 Jahren umbringen. Mhm. Und ich dachte mir, haben Sie nicht gezögert, gegrübelt, wie Ihre, ich nenne es mal, Gewinnerklientel darauf reagiert?
Das war in dem Augenblick, als ich das vorhatte, mir völlig egal. Ich war in so einem Tunnel und ich habe einfach nichts mehr gesehen. Ich habe die ganzen teuren Fahrzeuge, meine erfolgreichen Kunden, die drumherum waren und denen du ja, wo du ja immer stark sein musst. Du darfst ja nicht eine Sekunde Schwäche zeigen in der Szene.
Aber da haben sie es in der Biografie ja massiv, wenn ich diese Szene mir erinnere in den ersten Seiten. Ich fand es makaber. Passend, Sie sind zu Fuß mitten auf der Autobahn, mhm, in der Hochgeschwindigkeit. Das ist, mhm, natürlich für alle grausam.
Absolut.
Unmenschlich auch für den, dem es nicht gelingt, an Ihnen vorbeizufahren.
Definitiv, ja, definitiv. Also in dem Augenblick habe ich einfach ausgeschaltet und ich wurde natürlich auch zu Hause schon beobachtet von meiner Familie, von meiner Ex-Frau und von meinem Bruder und es ging nicht anders. Ich habe einfach die Terrassentür aufgemacht, bin rausgelaufen, bin in einem Auto gestiegen und bin losgefahren auf die Autobahn und bin dann ausgestiegen. Und wenn ich jetzt das zurück betrachte, kann ich ihn, es war so, ich war in so einer Trance, ich war völlig neben mir.
Es ist eine Psychose.
Es ist unfassbar. Es ist, wenn mir jetzt einer fragt, erklär mir das mal genau. Ich weiß nur, wie ich am Straßenrand stand und wie andauernd mein Telefon klingelte, weil die natürlich wissen wollten, wo ich bin. Das war schon, das wünsche ich keinem Menschen.
Und was für ein toller Wagen stand am Straßenrand?
Ich bin mit einem Audi Q7 dahin gefahren, damals ganz frisch auf dem Markt gewesen und es war alles nebensächlich in dem Augenblick.
Wollte ich gerade sagen.
Es war alles, es hat alles keine Rolle gespielt und da komme ich auch immer wieder zurück, wo ich heute noch manchmal im Zug sitze oder im Flieger sitze, von einem Kunden zurückfliege und mir die Frage einfach stelle, der hat die Welt noch nicht begriffen, weil ich jetzt 2 Tage in Spanien war, Frankreich war oder selbst in Amerika war und mit ihm diskutiert habe, welche Nuance lila er nehmen soll. 2 Nuancen heller, 2 Nuancen dunkler. Dann sitzt du im Flugzeug oder egal wo und fliegst wieder nach Hause und sagst, hat er noch den Knall seines Lebens erlebt. Es gibt so viele Probleme, die wir gerade haben und er diskutiert mit mir genau 2 Tage. Er bezahlt mich dafür sehr, sehr gut, um mit mir zu diskutieren, welches Farbton er nimmt für sein Auto.
Zugleich leben Sie davon.
Zugleich lebe ich davon,
ja. Und müssen das in irgendeiner Weise ernst nehmen?
Auf jeden Fall nehme ich das ernst.
Dass er sich müht mit der...
Aber inzwischen muss ich sagen, dass ich nach diesen ganzen Geschichten, die mir vorgefallen sind, einfach viel lockerer auch gegenüber meinen Kunden geworden bin und egal, wer mir gegenüber sitzt, wenn er dann anfängt, echt zu übertreiben und mit übertreiben meine ich, das geht so detailliert rein, wo er sagt, das war die Lieblingstasche von meiner Frau und ich will die Farbe haben, wo ich dann selber meinen Kunden dann sage, ey, jetzt reicht's, es gibt jetzt 5 verschiedene Töne, jetzt gehen wir mit einem Ton hier raus und es ist vorbei. Also teilweise hole ich auch meine Kunden sozusagen wieder zurück.
Nur nach so einem Absturz kommt ja unweigerlich die Frage, was ist mir wichtig im Leben? Mhm. Aber die Antwort lautete im Kern weiterhin Ferrari, Porsche, Lamborghini.
Ja, das ist das, was ich lebe. Das ist das, was ich liebe in meinem Leben, definitiv. Die Gründe, warum ich da am Straßenrand stand, war unter anderem natürlich die hohe Belastung in meinem Leben und die Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte.
Dazu kommen wir noch.
Genau.
Es hat andere Gründe. Aber es bleibt beim Luxussegment und bei, ich drehe es jetzt mal rum, einen legendären, fatalen Spruch, Freude durch Kraft. Motorendröhnen, ja. Geschwindigkeit.
Ja, Sie gehen immer auf Motorendröhnen hinaus. Das stimmt.
Ich habe die Boliden vor Augen, ich habe Ihre Filme mir angeguckt. Klar, ja. Würde ich da auch mal gerne einsteigen.
Ja gut, Sie können das ja auch anders betrachten, dass zum Beispiel so ein Lenkrad circa 72 Stunden in der Produktion war und 100% Handarbeit ist. Sie können das Ganze auch so betrachten, dass die kompletten Ledersitze innen alles per Hand zurecht, also es ist
hat
nahezu
natürlich
90%
was von Ingenieurskunst.
Handarbeit. Definitiv.
Da dürfen Sie auch schwärmen.
Genau.
Wie sinnvoll oder sinnfrei ganz am Ende das Produkt ist. Da kommen wir vielleicht noch im Laufe der Stunde drauf. Ja. Aber dass es einen irgendwie frei macht, das wäre natürlich vermessen, da nicht zu nicken. Jeder, der das erste Mal mit seinem Auto davongerollt ist aus einer Straße, weiß, wow, ich kann links, ich kann rechts, schnell und langsam. Bayern 2, 1:1 der Talk und bei mir zu Gast Hamid Mossadegh, geboren im Dezember 1979 in Teheran. In dem Jahr war der Schah geflohen und Ayatollah Khomeini hatte seinen sogenannten Gottesstaat errichtet. Und dann, was steigt in Ihnen auf bei dem Wort Xatar?
Ja, das ist Xatar, richtig spricht man das aus, Xatar, das heißt Gefahr. Da kommt natürlich bei mir die ganzen Erinnerungen hoch. Also seitdem ich denken kann, war das so, egal ob das im Radio kam oder im Fernsehen kam, egal wo du das gehört hast, hieß es nur noch, lauf um dein Leben. Entweder wenn du zu Hause warst, runter in den Keller oder wenn du irgendwo auf der Straße warst, irgendwo Zuflucht finden, wo du eventuell, wenn eine Bombe runterfällt, dass du nicht vom Schutt und Asche sozusagen, dass du darunter stirbst.
Erste Lebensjahre im ersten Golfkrieg 1980 bis 88, Iran gegen Irak. Es geht um Grenzen, Öl, Religion.
Absolut.
Und Ihr Großvater nimmt Sie, während alle runterrennen in den Luftschutzkeller, mit aufs Hochhausdach, um Ihnen das Spektakel des Bombenangriffs zu zeigen. Sie waren 4, 5 Jahre alt.
Also ich werde die Szene nie vergessen. Es war erstmal so, dass die Stadtwerke erstmal den Stromfluss sozusagen gekappt hat, damit die Lichter ausgehen. Damit die irakischen Flieger von oben durch Licht nicht erkennen, wo die Ballungsgebiete sind, dass sie die Bomben runterschmeißen. Und da hieß es für uns immer, eine Taschenlampe nehmen und die Taschenlampe sozusagen so umzudrehen auf die Handfläche, damit man kaum was sehen kann, aber damit wir noch die Treppen sehen können, um runterzulaufen. Ja, und dann kam mein Babai, ein absoluter Überlebenskünstler, der kam einfach und meinte, komm, wir gehen jetzt hoch.
Der Babai ist nicht der Papa.
Nee, der Babai ist sozusagen mein Großvater.
Der Opa. Der
Baba wäre, nur mit A wäre mein Vater und mit I hinten dran ist dann mein Opa. Und dann sind wir halt hochgegangen, es sind alles Flachdächer, und dann sind wir hochgegangen und haben uns das angeschaut. Und das war natürlich für mich und für meinen Cousin A, extremst beängstigend, weil du hörst das richtig.
Siehst ja auch
und dann siehst du die Lichtspuren und dann spürst du, dass in dem Augenblick sitzt du da und da kannst du 50 Jahre alt sein, da kannst du 4 Jahre alt sein, egal was, da spürst du die pure Angst, dass jeden Augenblick irgendwas runterkommen kann und du bist einfach tot.
Im Bombenhagel.
Das ist dann vorbei. Und das war ein unbeschreibliches Gefühl. Warum was mein Opa mit uns gemacht hat, das konnte er mir bis zu den letzten Tagen auch nicht erklären. Aber wissen Sie, wir waren irgendwie in einer Situation, Irak war weit überlegen. Iran hat ja auch zum Schluss kapituliert. Und irgendwie war dann auch so eine Phase, wo mein Opa bestimmt sich auch gedacht hat, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Also was soll noch passieren?
Ich dachte mir nur beim Lesen, warum war für Sie der Opa wichtiger als der Papa?
Ich bin tatsächlich nur bei meinen Großeltern groß geworden. Also ich wusste, wer meine Eltern sind, definitiv. Ich wusste, wer mein Vater ist, ich wusste, wer meine Mutter ist. Aber
ja,
ich
die lebten ja im Erdgeschoss mit dem jüngeren Bruder.
Genau, genau.
Sie mit den Großeltern unterm Dach.
Und ich mit meinen Großeltern unterm Dach, mit meinem ältesten Cousin auch zusammen. Es war so, es ist so passiert, es ist so gekommen. Und
man kann aus den Zeilen die Andeutung rauslesen, das junge Paar hatte auch ein bisschen Mühe mit sich.
Ja klar, die haben natürlich sehr früh geheiratet. Meine Mutter hat mich bekommen mit 18. Dann fing natürlich sofort die Revolution an. Und ich, wenn ich jetzt mit meinen Eltern darüber rede, es war natürlich eine riesen Umstellung für sie. Auf einmal ein Land, was ja einerseits modern war und auch einer der schönsten Länder im Nahen Osten war, das darf man ja nicht vergessen, das, was der Schah gemacht hat, der war ja sehr westlich orientiert. Mhm. Der hat ja in Paris, in Frankreich sein Studium abgehalten und so weiter. Und auf einmal kommt so ein Schwung, das nimmt dich erstmal mit. Auf einmal kommt so eine Umstellung, auf einmal bist du als Frau nicht mehr frei. Du darfst nur noch raus, indem du komplett verschleiert bist. Ansonsten nehmen sie dich mit und du kommst eventuell nie wieder. Ja. Und auf einmal ist der Polizist, der bisher mit dir 15, 20 Jahre befreundet ist, auf einmal, ich sag's mal ganz vorsichtig, ein Islamist.
Und als Kindheitsbegleiter bleiben in ihnen und um sie Unsicherheit, Zerstörung, Angst.
Nur
Jahre.
Also, ja, genau. Also nur von Tag 1, seitdem ich denken kann, ist halt immer Vorsicht, Misstrauen. Und immer, immer auf Zack sein und immer gucken, wie du dich selber rettest.
Ich kenne Sie jetzt aus dem Fernsehen, ich kenne Sie im Hergehen seit ein paar Minuten und bringe es schwer zusammen mit den ersten Kapiteln. Das Kleinkind Hamid extrem schüchtern, der Kindergartentag endet im Desaster.
Absolut, ja.
Sie haben pure Angst vor anderen. Sie schauen mich so freundlich an, ich kann es nicht glauben.
Nein, es ist nicht freundlich. Ich spüre diese Angst noch. Ich weiß, in dem Augenblick, wo ich noch diese Geborgenheit von meinem Opa hatte, ich weiß nicht, ob das ganz richtig war, wie mein Opa das bisher gemacht hat. Auch bei allem Respekt, ich habe diese Person geliebt über alles. Es war meine Bezugsperson, es war meine Sicherheit. Er war immer für mich da. Und egal, was passiert ist, wir hatten nie Hunger. Und ich hatte an seiner Seite nie, ich war immer safe. Aber trotzdem hat er uns so großgezogen, ich hatte einfach nur Angst, alleine die Wohnung zu verlassen. Ich hatte Angst, mit anderen Kindern auf der Straße zu spielen. Mein Leben war nur meine Großeltern und mein Cousin. Das war mein Leben.
Wir zeichnen tote irakische Soldaten.
Genau.
Gegnerische Soldaten. Das war eine Aufgabe für die Grundschüler. Holt mal eure Zeichenblätter raus.
Das war nur so, ja genau. Also wir haben die besten Noten bekommen, indem wir nur Fronten gemalt haben. Irakische Soldaten, die gefallen sind. Iranische Fahnen, die ganz oben hängen. Panzer, iranische Panzer, die nicht beschädigt sind.
Sie wurden losgeschickt mit ganz seltsamen Spendenbüchsen.
Was aussah wie eine Handgranate. Und da war ganz klar die Aufgabe, damit voll wieder zurückzukommen.
Mit dieser Plastikhandgranate mit Schlitz drin, die muss voller Münzen sein.
Genau, genau. Und das war auch ganz klar die Aufgabe. Da ist auch, hat sich auch keiner getraut, es wurde auch kontrolliert. Da hat sich auch keiner getraut, irgendwie mit einer halben Sparbüchse zurückzugehen oder sonstiges. Das war voll.
Und am Ende?
Ja, am Ende haben sie dann auf dem Schulhof ein Riesenbild von Saddam Hussein runtergehangen, der irakische Diktator. Und dann haben wir mit voller Wucht diese Granate, die wir in der Hand hatten, gegen ihn geschmissen. Und da war zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich so richtig Hass gespürt habe. So richtig.
Hat's geklappt, die Erziehung?
Definitiv. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also, wo es mich dann vollends gerissen hat, und dann lassen wir es auch gut sein mit dieser Pädagogik. 12-Jährige wurden ins Minenfeld geschickt mit einem kleinen Plastikschlüssel um den Hals. Mhm. Wozu?
Der kleine Plastikschlüssel um den Hals sollte das heißen, das ist dann dein Schlüssel ins Paradies, dass du als sozusagen Gefallener, also auf Farsi sagt man Shahid, als Gefallener sozusagen dich für dein Land, für Ayatollah Khomeini dich geopfert hast.
Kinder gehen ins Unbekannte.
Absolut.
Wissen, dass im Boden Minen sind.
Ja. Teilweise, ich kann es gar nicht so richtig sagen, ob die es wussten, aber mit diesem Gewissheit wurden die Kinder dann auch zum Schluss einfach auf den Spielplätzen eingesammelt in Transportereien und das war's. Dann haben sie ein Stirnband bekommen, wo ein Gebet drauf war und dann unterm Koran durch und dann waren sie dann 4, 5, 6 Stunden später am Front und mussten dann diese Minenfelder abgehen, weil es gab ja auch zum Schluss keine Soldaten mehr auf der iranischen Seite. Es war unfassbar, was abgelaufen ist.
Am Ende waren 1 Million Menschen tot. Ja. Sie haben sicher auch Tote gesehen.
Ich habe nicht nur Tote gesehen, ich habe auch in meine Familie viele, die dann auf einmal nicht mehr wiederkamen, in meine Klasse. Also es war so, in meine Klasse, erste Klasse, als ich im Iran war, wenn mein Mitschüler nicht da war, da war die Wahrscheinlichkeit, dass er nur Bauchschmerzen hatte und an dem Tag nicht da war, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass er leider verstorben ist, das war die Tatsache. Und so bist du jeden Tag zur Schule gegangen.
Es ist nicht vorstellbar. Und
nein.
So liefen die ersten 7 Lebensjahre. Ihr Vater hat sich wohl gegen das Regime gestellt, Flugblätter verteilt, wurde verhaftet, kam frei durch seinen reichen, einflussreichen Vater, geht voraus in die Flucht. Sie kommen hinterher gen Westen in einem angeblich 330 PS starken Bus, von dem wird noch die Rede sein, über Istanbul, irgendwann in den Raum Bielefeld. Aber das muss ein 7-Jährigen ja auch total beuteln, diese Wochen auf der Flucht. Sie haben ja auch gehungert.
Wir haben uns tatsächlich, es war ungefähr 4 bis 6 Wochen Flucht und wir haben uns diese Zeit fast nur von Ravioli-Dosen ernährt, wenn wir überhaupt welche bekommen haben. Die waren heiß begehrt. Und teilweise war es so kalt, dass es eingefroren war. Teilweise war es auch so kalt in den Bergen, wo wir Schwierigkeiten hatten, überhaupt die Dose aufzukriegen. Das war aber für mich zweitrangig. Für mich war das größte Schock in meinem Leben, dass ich von meinem Opa getrennt wurde. Mein Opa hat am Busbahnhof nur zu mir gesagt, du musst jetzt los, du kommst jetzt in ein neues, besseres Leben rein. Und das war's. Das war für mich ein Riesenschock. Und das hat mich diese ganze Flucht am meisten begleitet.
Der Mann, der das alles sagt, verkauft heute ab und an für 1 Million Ferraris oder Lamborghinis. Wir hören jetzt mal eine, die 1984 im Iran geboren wurde, also ist sie 5 Jahre jünger und die kam mit 1 Jahr nach Deutschland. Künstlername Trix Star und der Titel Freedom for Iran.
Living in a country where we fight for equality, to wear what we like and be who we wanna be. Coming from a country where you can't talk freely, where you can die if you don't wear it properly. And when I say I don't wanna go on holidays, in a place where they took the human rights away. You get so vexed and tell me these are things I cannot say. And while you preach, and another woman killed again. Bang, 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 bang. Another woman died in the streets of Iran. She's not the first and she won't be the last one. Because the people are fighting for freedom. Bang, 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 bang. Another woman died in the streets of Iran.
Ja, das kommt so scheinbar fröhlich daher von Trix Star, so ihr Künstlername. Und ihre Lieder waren bislang unpolitisch, bis zu den Unruhen vorletztes Jahr im Iran. Zitat: Wenn ich iranische Frauen sehe, die für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpfen, dann macht mich das stolz, eine iranische Frau zu sein. Ich habe Familie dort und kann deren Kampf absolut nachempfinden. Frage an meinen Gast Hamid Mossadegh. Sie können es auch nachempfinden?
Definitiv. Also gerade weil ich auch selber 3 bezaubernde Töchter habe, bin ich sehr froh, dass sie in einem Land groß werden oder die Möglichkeit bekommen, absolut frei und sich so entwickeln können, wie sie es möchten. Das können die Damen in Iran nicht.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Hamid Mossadegh. Plastikhandgranaten als Spendenbüchsen für den Krieg.
Ja, und um all diesem Elend zu entkommen, im ersten Golfkrieg ging es gen Westen. In vielen Wochen landen wir Berlin schließlich im Raum Bielefeld. Erster Eindruck von Deutschland?
Verdammt kalt.
Ach, welcher Monat war es denn?
Das war Ende Oktober, Anfang November. Okay. Das war für uns verdammt kalt erstmal. Wir kamen erstmal in Berlin an und es war Asylantenheim. Und wir haben im Iran eigentlich von meinem Vaters Seite aus ja alles gehabt. Alles, was man sich vorstellen kann, trotz Krieg, alles. Und dann bist du auf einmal, ich glaube, das war ein Krankenhaus, was sie umgebaut haben als ein Asylantenheim. Und in dem Augenblick ist in mir was passiert, wo ich diese ganze Angst, wo ich ja Angst hatte, in den Kindergarten zu gehen im Iran oder auch zur Schule zu gehen, das war vorbei. Ich stand dort, mein Vater stand mir gegenüber, wir hatten die ganzen Koffer und die ganzen Sachen vor uns und mein Vater meinte nur noch zu mir, Hamid, das und das und das muss dahin. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Und das war dann okay, alles klar. Dann habe ich dann meinem Vater geholfen und dann haben wir so viele verschiedene Nationen gehabt um uns. Das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich, erstmal mit denen zurechtzukommen. Und das Erste, was ich in Deutschland erlebt habe, heute weiß ich, dass es Rinderrouladen waren.
Sie es geschafft, sie auszuwickeln?
Da haben wir so ein Tablett in die Hand, also ich habe so ein Tablett in die Hand bekommen und musste dann Essen für meine Familie holen. Das war eine Riesenschlange und jeder versuchte natürlich vorzudrängeln und so weiter und ich war erst 7 und da habe ich auch mich durchgesetzt und dann haben wir da Rinderrouladen bekommen und dann weiß ich noch ganz genau, ich gehe zurück in den Zimmer, wo dann meine Eltern saßen mit meinem Bruder und wir haben uns alle angeschaut und wussten nicht, was ist das für ein Fleisch, wir haben nichts verstanden, es war ja eine dunkle Soße, wir konnten es nicht essen.
Isst man den Faden mit?
Das war so die erste hauptsächliche Erfahrung, aber dann kam auch verdammt schöne Erfahrung zum ersten Mal, auch wenn sich das jetzt sehr, sehr komisch anhört, aber ein Trinkpäckchen bekommen mit Apfelsaft. Das kannten wir im Iran gar nicht.
Wo man so reinpiekst
mit diesem zugespitzten Strohhalm. Genau, diese ganz easy. Und das war natürlich für uns, mein Bruder und ich haben das getrunken und das war für uns ein mein Gott, wie lecker ist das. Heute wissen wir, dass das Zucker pur ist.
Und dann, tata, zur Krönung, Überraschung, ein Ei.
Ja, genau. Also da kamen die 10, wo wir dann ein Überraschungsei bekommen haben. Schokolade war im Iran eigentlich Mangelware. Das hat keine Sekunde gedauert, da war die Schokolade weg und dann gucken wir auf einmal, da ist ja ein Inhalt und wir wussten gar nicht, was da drin ist, keine Ahnung und haben damit tagelang Fußball gespielt, haben damit hin und her geworfen, bis auf einmal eine Kante weggeflogen ist und wir waren da beide schockiert und haben gedacht, da ist ja was drin und haben es aufgemacht, da war eine Figur drin. Da haben wir erst gecheckt, was Überraschungsei bedeutet. Aha. Und wir haben es immer in Fernsehwerbung gesehen, Ü-Ei, Überraschung, Schokolade, aber wir haben es ja nicht verstanden. Das war einer der ereignisvollsten Erlebnisse, die ich hatte hier.
Das erleichtert das Ankommen. Klassenkameraden gab es auch bald?
Ja, mein allererster Klassenkamerad in dem Sinn. Also ich konnte kein Wort Deutsch, ich habe nichts verstanden.
Das ist echt irre, was da verlangt wird.
Wenn ich heutzutage sehe, wie ein Einschulungsprozess abläuft, ich war immer dabei mit meinen Kindern, mit einer Schultüte, danach mit der Familie essen gehen, Stundenplan aufsetzen. Und das war bei mir alles, das gab es gar nicht.
Also saßen die ersten Wochen drin, haben kein Wort verstanden. Kam auch kein Förderlehrer drin.
Später erst. Wir haben vom Sozialamt unsere Anziehsachen bekommen. Ich habe einen Schulturnister bekommen. Und da saß ich einfach im Bus und habe die Jungs und Mädels beobachtet und habe die Welt nicht verstanden.
Aber der Horror war weg. Okay.
Also der war nicht mehr da. Der war in dem Augenblick, wo wir in Berlin in diesem Asylantenheim standen und wo mein Vater gesagt hat, nimm die Koffer und pack die dahin, da war das alles weg. Da in dem Augenblick habe ich verstanden, okay, jetzt ist keine Sekunde Zeit mehr zu jammern, jetzt musst du funktionieren.
Irgendwann kam es wieder hoch, sonst wären sie nicht auf der Autobahn gelandet. Aber absolut. Das waren noch glückliche Zeiten. Sie durften sogar einen BMW fahren mit 13.
Stimmt.
Irgendjemand hat das zugelassen. auf einer großen Wiese. Stimmt. Den Namen behalten wir für uns. War es der Papa, oder?
Das war mein Vater, ja. Das war mein Vater. Wir waren auf eine Riesenwiese und dann bin ich immer mit Gang 1 und Gang 2, das waren so meine ersten Erfahrungen, und dann noch in einem BMW, in einem Auto, ja, genau, das stimmt.
Ja.
Sehr gut recherchiert.
Nicht so schön. Im gleichen Jahr trennen sich die Eltern. Mhm. Nebenan, dann war es die Mama, bei der sie weiterlebten.
Genau. Also ich liebe meinen Vater abgöttlich. Ich habe jetzt als erwachsener Mann, betrachte ich die Sachen anders. Aber in dem Augenblick, wo meine Mutter nach Hause kam und mich und meinen Bruder in den Arm genommen hat und meinte, ab heute sind wir nur noch zu dritt, da war ich wütend, sauer, und ich habe meinen Vater gehasst in dem Augenblick, weil er ja auch meine Mutter mit der besten Freundin von meiner Mutter ja auch sozusagen...
Im Buch heißt sie Tante Claudia.
Genau, die Art und Weise, die werde ich ihnen nie verzeihen, wie er das gemacht hat mit meiner Mutter.
Bis heute?
Bis heute, wir reden auch ganz offen darüber. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater und er betrachtet das auch bis heute als einen Riesenfehler in seinem Leben. Also er hat sich auch dafür entschuldigt, wie er das gemacht hat.
Okay, das ist sehr persönlich. Machen wir da mal einen Punkt. Sie haben noch Kontakt. Es war vielleicht auch ein bisschen der letzte Ansporn, dann möglichst schnell sein eigenes Leben zu leben. Mhm. Mit der Liebe, hatte wohl was von einer kleinen Flucht. Geht's mit 18 nach Hamburg. Mhm. Banklehre, Abbruch. Bald kommen sie auf Autohandel. Mhm. Und anfangs mit VW Käfer. Warum denn der?
VW Käfer, ja, es war so, dass ich mit meinem Vater mich um Autos gekümmert habe und dann kam auf einmal ein VW Käfer, damals auch in einem Zeitungsannonce. Dann habe ich dort angerufen, dann hieß es, das Auto ist verkauft. Und da waren die Anfangsphasen vom Internet. Und da habe ich mich im Internet so ein bisschen rumgeschaut und dann habe ich 3, 4 VW Käfer rausgefunden und habe da immer angerufen und dann hieß es immer, verkauft, verkauft, verkauft. Und da meinte ich, da muss ja irgendwie ein Geschäft hinterstecken, wenn ich jetzt einen vierten VW Käfer anrufe und der sagt, das Auto ist verkauft. Und somit habe ich dann gesagt, okay, komm, dann steige ich im Käfergeschäft ein. Und es war vom Kapital her ja sehr überschaubar. Also sie haben einen Käfer bekommen, Mexiko-Käfer, damals für 700 Euro, wenn es ganz teuer war, mal 1500 Euro. Das war ihr EK.
Und Einkaufspreis.
Einkaufspreis, genau.
Ich höre hinten irgendwo den Barbei, der gesagt hat, es ist simpel. Kaufen für einen Real, verkaufen für zwei.
Immer. Im Einkauf liegt dein Gewinn.
Das und für alle Details holst du dir Fachleute.
Genau, genau so ist es. Und ich kann bis heute nichts an irgendwelchen Fahrzeugen schrauben. Ich habe dafür 2 linke Hände. Ich weiß jetzt, was die technischen Daten kann ich immer aufzählen, aber da hole ich mir auch heute die Fachleute. Ich mache es genauso, wie er mir das auch damals vorgeschlagen hat.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Hamid Mossadegh. Mit 330 PS in ein neues Leben.
Es wurde Ihnen nämlich gesagt, der Bus, der aus Teheran hinaus rumpelte, der hätte 330 PS. Hat er sicher nicht gehabt?
Nein, glaube ich nicht.
Aber Sie haben solche PS-Zahlen im Angebot, gell?
Ja, ich möchte jetzt nicht so arrogant klingen, aber 330 PS ist eher im niedrigen Bereich.
Ja, dann reden wir doch mal über die Kundschaft. Es ging ja los dann nach der Käferzeit, die recht erfolgreich war. Mhm. 2008 mit dem ersten Auftrag von einem HSV-Spieler, Profifußballer. Mhm. Wir kennen die Kontozettel ein wenig mittlerweile. Mhm. Und der sagte, besorg mir ein US-Cabrio für 120.000 Euro, Dollar. Was war daran so schwer, so ein Cabrio zu kriegen?
Er wollte ein ganz spezielles Auto. Er wollte ein Plymouth Barracuda haben und exakt von 1970. Und das Problem war, dass der Plymouth Barracuda Cabrio 1970 ganz, ganz selten produziert wurde. Das Auto zu bekommen, speziell dieses Auto zu bekommen, war verdammt schwer. Und dann natürlich eine Summe im Raum geworfen zu bekommen, wo du eigentlich nur so maximal 5.000, 6.000 Euro gewohnt bist und auf einmal 120.000 Euro Budget hast. Da auch sich erstmal reinzuarbeiten, da reinzukommen, das war die größte Hürde.
Aber Detektiv Mossadegh ist es gelungen. Und dann haben die anderen Profifußballer gerufen, hört, hört. Schönes Auto, sowas will ich auch. Mhm. Sie haben mit diesem HSV-Spieler Continental Cars gegründet in Hamburg. Jetzt machen wir ein kleines Spiel. Mhm. Erinnern Sie sich noch, welches Auto Sie besorgt haben für Mesut Özil?
Da habe ich eine G-Klasse besorgt und ein Bentley.
Jerome Boateng?
Jerome Boateng hat auch ein Bentley bekommen und eine G-Klasse bekommen tatsächlich. Das war damals so in.
Haben die im gleichen Verein gespielt. Ja klar, Bayern auch. Ja. Einstmals, wo wir schon dabei sind, haben sie auch für einen gewissen Company,
genau,
mittlerweile Bayern-Trainer.
Absolut. Ja.
Welches Auto besorgt?
Ich habe für Vincent damals ein Ford Mustang Shelby besorgt, wovon es nur 350 Stück gab, von 2008. Der kam dann zu uns und hat sich das Auto angeschaut und meinte, das Auto gefällt mir gar nicht. Ich so, okay, was machen wir jetzt? Ja, die Farbe gefällt mir nicht. Die Farbe nennt sich California Orange. Das ist so ein Gelbton. Ich möchte das Auto in Schwarz haben. Dann haben wir ihn das Auto umgelackiert in Schwarz. Und dann hieß es, oh, als Schalter weiß ich auch nicht. Ich bin ja nur Automatik gewöhnt. Und dann habe ich gesagt, Vincent, das ist ein Shelby, das muss ein Schalter sein. Und dementsprechend haben wir das Auto dann für ihn, also extra auch nach Las Vegas.
Hoffentlich ist es mit dem FC Bayern nicht so hü und hot.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und wir haben sogar das Auto von Carroll Shelby damals original unterschreiben lassen.
Aber wir reden meistens über Spielzeug im Wert von 100 bis 300.000?
So circa, ja. Circa. Mhm.
Und es sind immer die üblichen Verdächtigen? Porsche, Ferrari, Bentley, Lamborghini, auch wenn ich deren Geschäft jetzt erledige, aber es sind diese Marken. Und wer sind dann die Kunden?
Sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsleute, es sind also Unternehmer, es sind Privatiers, es ist alles dabei, alles, was man sich vorstellen kann.
Sammler.
Vorstände, meistens Sammler. Und während auch Corona-Zeit war natürlich die Phase, wo deren Guthaben auf den Konten ja sozusagen Strafzinsen gekostet haben. Und der meinte, Hamid, ich habe im Aktienbereich habe ich alles investiert, ich habe im Immobilienbereich alles investiert, ich habe überall Gelder platziert, ich habe aber noch Summe X übrig, das muss weg. Ich habe null Affinität zu Fahrzeugen, aber ich nehme jetzt zwei Autos, die du mir vorschlägst, die ich erstmal zur Seite stelle. Die kosten keine Strafzinsen.
Die beiden Millionen parken, bis mir irgendwas einfällt, was ich mit denen mache.
Und wenn man jetzt sieht, wenn einer vor 2 Jahren sich ein Ferrari Enzo gekauft hat für 2,2, 2,5 Millionen Euro, das Auto liegt jetzt über 4 Millionen Euro.
Sie hören schon, wir reden über eine ganz eigene Welt, einen eigenen Kosmos. Für den gibt es natürlich auch mediale Angebote. Jetzt muss ich es mal aussprechen. Mhm. Es gibt so Sender wie RTL 2.
Mhm. Ja.
Und da gibt es Grip, das Motormagazin, nicht zu verwechseln mit Grips. Nein. Von ARD Alpha. Nein. Bei Grip geht es ums Verkaufen von Träumen, kann man schon sagen, weil aber tausende Zuschauer werden niemals in so einen Wagen einsteigen, oder? Und für die steigen sie auch mit ein.
Also Grip, das Motormagazin, ist ja ein Automagazin. Meine Aufgabe unter anderem ist es, die Zuschauer mal in eine Welt eintauchen zu lassen, wo die eventuell niemals hinkommen.
Aber bevor es zu altruistisch wird, Sie sind selber eine Marke in Diensten von Automarken.
Ja, ja, das kann man so sagen, ja.
Also Sie halten auch den Glanz und den Namen hoch. Mhm. Ich bin wirklich eingetaucht, also Sie haben ja mitbekommen, ich fahre einen 22 Jahre alten Renault Scenic. Farbe finde ich auch lustig, steht in den Papieren Schlamm.
Schlamm.
Das ist dieses seltsame Grün.
Heutzutage ist das eine Sonderlackierung und kostet extrem viel Geld.
Sie lassen es bei mir ja nur durchgehen, weil es das Auto von meinem Papa ist, der nicht mehr auf Erden weilt. Aber ich habe mir mal angeschaut, was da unterwegs ist. Ich meine, Sie kennen sie, die Influencerin Supercar Blondie,
ja,
alias Alex Hirschi, eine Australierin. Die hat mittlerweile eine eigene Firma, einen eigenen Sender, kann man sagen, Social Media, beschäftigt 30 Leute, erreicht 70 Millionen, meist Männer, 20 bis 40.
Als eine Dame in einer Männerwelt, eine attraktive Dame, die dann noch vor Prototypen steht. Und die Kombination, die funktioniert gut.
Also Supercar Blondie testet das Batmobil aus dem Film.
Genau so ist es. Und
habe ich sogar Mühe, mich zu lösen.
Ja, diese Kombination ist einfach perfekt. Und wenn die Supercar Blondie sieht, okay, die Quoten gehen runter, dann hat sie dann noch ein besseres Auto, was sie vorzeigen kann. Und natürlich durch ihr Aussehen, durch ihr Charme und so weiter. Aber ob die Qualität der Beiträge dementsprechend sind, wie ein Autofachmann das rüberbringt, das mag ich zu bezweifeln.
Aber über allem, und wir sind Bayern 2, es ist egal, dass dieser Zirkus dem Planeten schadet.
Nein, egal ist es definitiv nicht. Gerade wenn man selber Kinder hat und auch in die Zukunft schaut, egal ist es definitiv nicht. Ich stelle mir nur die Frage, ob die Umstrukturierung der Automobilindustrie gerade auf Elektromobilität langfristig schlauer ist, weil die Autos, die Fahrzeuge, die jetzt produziert werden, die jetzt gerade auch nicht abgesetzt werden, die Lagerbestände der Fahrzeughersteller sind voll, weil die Struktur auch noch gar nicht
aber
passt.
Aber bleiben wir mal bei dem obersten Prozent, bei dem Luxus, bei dem 660 PS gibt es ja auch und den 40 Litern auf 100 Kilometern. Es bleibt dabei, das oberste Prozent bläst 16% des weltweiten CO2 in die Atmosphäre.
Wenn man das Ganze betrachtet, die ganz Big Player auf der ganzen Welt, die diese Fahrzeuge besitzen, also ich meine mit absoluten Big Player wie Ralph Lauren, das ist vielleicht 1% der Weltbevölkerung, die solche Fahrzeuge besitzen. Und die 1% der Weltbevölkerung sind so beschäftigt, dass sie die Autos teilweise gar nicht auf die Straße bekommen.
Weil sie dauernd im Privatflieger hin und her fliegen. Also diese Diskussion wird an Fahrt aufnehmen. Im Hergehen haben Sie schon gesagt, Sie haben immer mehr Mühe, auch jetzt Leute für die Filme vor die Kamera zu kriegen.
Absolut, ja. Das ist einfach so,
weil da kommt jetzt schon Gegenwind.
Natürlich kommt da Gegenwind. Man sieht natürlich auch in den Städten, in den Großstädten, wie jetzt München, fahren Sie durch München, es ist fast, also ich war am Anfang, als ich hierher gezogen bin, wo ich noch 2 Jahre hier in München gelebt habe, Straßen, wo ich zu 100% davon ausgehe, dass es ein Innerortstraße ist, wo 50 erlaubt ist, kannst du nur noch 30 fahren. Die Fahrradwege werden immer größer, die Straßen werden immer kleiner.
So ein Mist.
Nein. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber die Tendenz geht ja dahin. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass wir ein Autoland sind.
Preisfrage. Soll Deutschland für immer ein Autoland bleiben? Soll es für immer Verbrenner geben? Soll ich mir für 1 Million einen Ferrari kaufen oder dafür fürs gleiche Geld in Afrika 22 Schulen bauen lassen? Was tun?
Was mich persönlich betrifft, ich würde lieber 22 Schulen in Afrika bauen, gar keine Frage. Aber was der Kunde im Endeffekt macht mit seinem Geld, da bin ich ja raus. Da kann ich ja nicht sagen, ich als Geschäftsmann, klar, wenn ich da hinfahre und der das Auto kaufen möchte, kann ja dann nicht sagen, du kannst das Auto kaufen, aber überleg mal, bevor du dir das Auto kaufst, dass du 22 Schulen in Afrika baust. Sie haben da vollkommen recht, aber ich kann Ihnen auch zahlreiche Kunden, die in meinem Segment unterwegs sind, auch nennen, die viel, viel spenden, ja, und die sich unheimlich viel in diesen Ländern auch dafür auch einsetzen. Also es ist nicht nur die andere Seite, nicht Kapitalist, das ist es nicht.
Es ist ein weites Feld. Es gibt Leute, die können für 1 Million den Wagen kaufen und an dem Tag 1 Million spenden.
Gar kein Problem.
Und die haben wahrscheinlich jetzt auch spät erfahren, dass der Hamid Mossadegh ein anderes Herkommen hat, als die vielleicht dachten. Bayern 2, 1:1 der Talk und bei mir zu Gast ist der Luxusautohändler Hamid Mossadegh, der sehr schwierige Kindheitsjahre durchlebt hat, dann hier eine Art Strich gezogen, neues Leben begonnen, sich befreit fühlte, aber irgendwann hat ihn das alles eingeholt mit 33 und Sie haben es am Anfang erzählt, Sie waren dran, sich umzubringen, haben die Klinik dann aber nicht durchgezogen. Wie kamen Sie dann überhaupt raus aus dieser Psychose? Es war ja eine Fetzendepression anscheinend.
Absolut. Also ich war ja einen Tag in einer Klinik.
Ein Tag,
ja. Ich hab's einfach nicht ausgehalten und habe ja da meine Ex-Frau angerufen und meinte, hol mich bitte hier ab. Und sie meinte, nein, auf gar keinen Fall, du bleibst jetzt dort. Und das war unerträglich zu Hause.
An dem Punkt muss man vielleicht auch sagen, Ex-Frau, danach war es dann irgendwann
danach
vorüber.
Danach leider meine Ex-Frau, ja.
Die 3 Töchter sind mit ihr.
Die Mutter meiner Kinder. Und wir sind bis heute, ich würde mal sagen, wir sind ziemlich beste Freunde.
Aber damals ging kein gemeinsamer Weg mehr weiter.
Nein.
Wie haben Sie es denn hingekriegt, da rauszukommen?
Also ich habe es hinbekommen durch meinen kleinen Bruder. Der hat mich dann tatsächlich abgeholt, indem ich ihn angebettelt habe, mich abzuholen. Und ich muss auch sagen, es war keine geschlossene Anstalt, sondern es war schon offen. Also ich konnte mich schon auch so selber entlassen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte mit meiner Religion bis zu dem Zeitpunkt, ich wusste, dass ich natürlich in einem islamischen Staat geboren wurde und dass ich Moslem bin, aber habe mich nie mit meiner Religion beschäftigt, weil meine Religion habe ich immer verbunden mit dem Regime im Iran. Mhm. Bis mein Bruder dann, echt, der war 2, 3 Tage, 4 Tage, der war ständig bei mir, da meinte Hamid, beschäftige dich doch mal mit unserer Religion und Religion könnte dir Halt geben. Seitdem bete ich auch jeden Tag, also zumindest einmal am Tag, bevor ich das Haus verlasse, bete ich auf jeden Fall. Wochenenden, wenn ich schaffe, 2-3 Mal. 5 Mal am Tag schaffe ich leider nicht.
Also in Abwandlung eines christlichen Spruchs aus tiefer Not. Mhm. Oh, Allah, rufe ich zu dir.
Absolut, genau so war es. Ich trinke keinen Alkohol, ich esse kein Schweinefleisch. Das hat auch nicht nur was mit Islam zu tun. Ich möchte es einfach nicht.
Der Mann, der mir gegenüber sitzt und lange debattiert mit seinen Millionärskunden über Metallic-Lackierungen, wie sehr beschäftigt den als Privatmann, was im Iran gerade los ist, Israel, Ukraine?
Sehr. Also sobald eine Nachricht kommt, es geht um Krieg, wir lesen das hier, beziehungsweise wenn ich jetzt mein Umfeld betrachte, die lesen es hier und sagen, oh mein Gott, warum machen die das? Aber ich betrachte das ganz anders, weil ich das live erlebt habe. Ich weiß, was es bedeutet, im Krieg zu leben. Ich weiß, was es bedeutet, sich mit Krieg zu arrangieren. Wir haben hier, es ist gefühlt wie ein Paradies. Du gehst hier in 3 Einkaufsläden und du hast alles, was du möchtest. 5 verschiedene Apfelsorten, verschiedene Bananen, Melonen, alles, was du möchtest. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Und das beschäftigt mich in dem Augenblick sehr. Da kommt bei mir auch extrem viel hoch. Und
dennoch müssen Sie mitunter Milliardäre ernst nehmen, die mit dem Farbton hadern von ihrem Ferrari.
Das ist, ich lebe tatsächlich in 2 Welten. Wenn ich mit meinen Kunden unterwegs bin, bin ich der Hamid, der die Autos verkauft, der die Emotionen verkauft. Aber in dem Augenblick, wo ich zu Hause bin, wo ich alleine bin, wo ich mit meinem engsten Kreis zusammen bin, dann kann ich der echte Hamid sein. Auch wenn der ein oder andere Kunde das jetzt hört und sagt, oh mein Gott, die waren ja auch sehr schockiert, als sie mein Buch gelesen haben und ich habe zahlreiche WhatsApp bekommen, Nachrichten bekommen oder auch wenn sie mich getroffen haben, meinten, Hamid, wir haben alles gedacht, aber dass das so war in deinem Leben, hätten wir nie gedacht, weil ich nie darüber so gesprochen habe.
Ich versuche es jetzt mal so rum, weil ich ja eben die beiden Hamids kurz gegenüber hatte. Sie kennen Sophia Calate?
Ja.
Star-Auto-Influencerin, Hochglanz, vor Monaten, ich bin durch damit. Denkbar für Sie, dass der Hamid auch eines Tages sagt, ich habe es gesehen, die Flügelwagen?
Zurzeit kann ich mir das nicht vorstellen, nein, aber ich bin da auch Realist, dass ich da jetzt nicht mit 65, 70 in dem Segment noch tätig sein kann, das weiß ich. Ich habe ein Lebensziel und wissen Sie, was das ist? Ich möchte irgendwann mal ein nettes, kleines Café haben, weil ich auch leidenschaftlicher Espresso-Trinker bin und möchte einfach nur hinter der Theke stehen und mit Leidenschaft einfach mich mit Leuten unterhalten. Einfach ein Café.
Wissen Sie, es wird mindestens so gut, wenn nicht noch besser zu Ihnen passen. Eigentlich müssten Sie es doch nach 15 Jahren Ferrari verkaufen. Hinkriegen, ein kleines Café.
Ja, ich habe zurzeit ca. 110 Drehtage im Jahr und ich habe die Zeit dafür nicht. Ich würde mir so
von
gerne...
Von Geld her längst.
Von der finanziellen Seite her, ja, wäre kein Problem, aber Sie müssen ja auch Zeit haben und
ich habe keine Zeit, meinen Lebenstraum wahrzumachen. Schade.
Es ist sehr schade. Wenn ich das jetzt so, wenn ich jetzt mich selber reflektiere, muss ich Ihnen recht geben. Es ist sehr, sehr schade. Aber zurzeit liebe ich einfach meinen Beruf, auch in den Medien, die schönsten Orte der Welt zu sehen und die schönsten Autos der Welt zu testen. Das möchte ich auch nicht missen. Dafür bin ich auch dankbar. Aber mein Lebensziel werde ich auf jeden Fall irgendwann erreichen.
Lieber Hamid Mossadegh, fahren Sie wohl durchs Leben.
Vielen Dank.
Nicht zu schnell. Und halten Sie als nächstes bei Ihrem Café.
Das werde ich Ihnen versprechen, das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal machen.
Machen Sie es wahr. Danke für die Stunde.
Vielen Dank, danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das Gespräch mit Hamid Mossadegh finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort auch unseren Podcast Radioreportage. Da wird genau hingeschaut und hingehört. Hinein in alle Bereiche des Lebens. Von Politik bis Gesundheit, von Wirtschaft bis Kultur.